Guten Morgen, liebe Geschwister. Auf der Suche nach dem Predigttext für heute, in dieser Phase, habe ich mir viele Gedanken gemacht über die Art und Weise, wie wir miteinander reden, um Erkenntnisse ringen, diskutieren oder auch einander ignorieren. Und mit der Fragestellung bin ich unter anderem bei Apostelgeschichte 15 stehen geblieben, dem Text, wo es darum geht, müssen die Heidenchristen sich eigentlich auch beschneiden lassen. Da ich im Gebet nichts anderes bekommen habe, habe ich diesen Text ausgewählt für diese Predigt und möchte mit euch einfach Vers für Vers durch diesen Vers gehen und bringe euch dann auch so meine Assoziationen, meine Gedanken, die dann einfach so dazu kamen, vielleicht nur aufgrund eines Stichwortes, die irgendwo diese Frage immer wieder berühren, wie ringen wir miteinander um Erkenntnis, wie reden wir miteinander. Ich lese den Text, weil er etwas länger ist, in drei Abschnitten und gehe dann Vers für Vers durch. Und einige kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten wegen dieser Streitfrage. Sie nun erhielten von der Gemeinde das Geleit, durchzogen Phönizien und Samaria und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen. Und sie machten allen Brüdern große Freude. Die Auseinandersetzung beginnt damit, dass Judenchristen zur Gemeinschaft der begehrten Heiden kommen und die Meinung vertreten, wenn sie gerettet werden wollen, müssten sie sich auch beschneiden lassen. Aus unserer Warte mit der Kenntnis des Neuen Testamentes und insbesondere der Paulusbriefe könnte man leicht in Versuchung kommen, die Frage zu stellen, haben die überhaupt verstanden, was das heißt, aus Gnade gerettet? Ich möchte wohl wissen, was die inneren Motive dieser Judenchristen sind, die mit dieser Forderung eine Diskussion lostreten. Treibt sie die Sorge um die reine Lehre? Die Sorge darum, dass die Heidenchristen vergeblich auf ihre Rettung hoffen? Oder ist es vielleicht Eifersucht? Lukas beantwortet die Frage nicht. Aber wir dürfen uns Fragen stellen und wir sollten auch immer unsere eigenen Motive in Frage stellen, wenn wir uns um die richtige Erkenntnis miteinander unterhalten. Heidenchristen passen ja nun erstmal nicht ins Bild vieler Judenchristen. Jesus Christus war zunächst der Heiland der Juden und möglicherweise sprengte das für viele den Vorstellungshorizont, dass auch die Welt gerettet werden würde. Vielleicht war es auch schwer zu glauben, dass sie in Sachen Beschneidung und im Halten des Gesetzes nun eigentlich ja, da sie Christen geworden waren, vergeblich das Gesetz gehalten hatten. Klingt erstmal, kann ja nicht so sein, aber selbst Paulus sagt, ich erachte das alles für Dreck, was ich jemals geleistet habe. Allein aus Gnade will ich gerettet sein. Fragen, die uns betreffen, die mir in dem Zusammenhang kamen, ich denke, dass wir da eine klare Verkündigung und eine klare Kenntnis haben, wie wir gerettet werden und dass es allein aus Gnade ist. Aber eine ganz andere Frage assoziiere ich und frage mich, gibt es eigentlich auch bei uns Christen, die dazugehören, rein äußerlich und auch aufgrund, sag mal, des Grundbekenntnisses und trotzdem irgendwie nicht sich dazugehörig fühlen oder die wir schon lange in der Gemeinde sind, als irgendwie nicht dazugehörig empfinden, weil sie nicht so angepasst sind, weil sie vielleicht nicht unsere traditionelle Frömmigkeit so ausdrücken und leben, wie wir es tun, weil sie ganz andere Ausdrucksformen haben. Ich lasse die Frage, wie viele andere, einfach mal so im Raum stehen. Paulus und Barnabas sind bezüglich der Beschneidungsforderung anderer Meinung. Und es kommt zu einem nicht geringen Wortwechsel. Ich denke, wir dürfen das einfach mit, es wurde viel geredet, viel diskutiert, übersetzen. Und sie kommen zu keiner gemeinsamen Erkenntnis darüber. Und die Gemeinde sendet Paulus und Barnabas und einige Begleiter nach Jerusalem wegen der Streitfrage. Es scheint ihnen wichtig. Man kann die Frage wohl nicht stillen lassen. Warum? Warum ist diese Frage wichtig? Was sehen Sie hinter dieser Frage, das nicht ruhen kann, bis man eine gemeinsame Antwort hat? Ist es der Wunsch, einig zu sein? Ist es die Prämisse? Hauptsache, wir sind einig? Oder ist es der Ruf nach einem Schiedsrichter, der hoffentlich mir bestätigt, dass ich Recht habe? Ist es die Offenheit? Vielleicht gibt es Fakten, die wir gar nicht kennen. Vielleicht können andere uns helfen, das besser zu verstehen und dann eine gemeinsame Antwort zu finden. Oder ist es, wie eben auch schon mal angefragt, wirklich die Sorge der einen Partei um das Heil der anderen? Es entstand ein Zwiespalt. Ich erinnere Zwiespälte in der Gemeinde, in dieser, in anderen Gemeinden, die zu Diskussionen führten, an deren Ende Austritte, Ausschlüsse, Spaltungen standen. Ich erinnere viele Gespräche, in denen man sich hat stehen lassen. Stehen lassen im positiven Sinne, von ich kann zwar deine Position, deine Ansicht nicht für mich annehmen, aber ich achte, dass du sie hast und dass du im Moment keinen anderen Blick gewinnen kannst. Und ich achte dich und wir können weiter darüber sprechen und gemeinsam nach Antworten suchen. Es gibt auch dieses andere stehen lassen, soll er doch reden. Der ist mir egal, soll er doch glauben, was er will. In Begleitung von Geschwistern aus der Gemeinde ziehen also Paulus und Barnabas gen Jerusalem und kommen durch verschiedene Orte und treffen immer wieder auf Heidenchristen und auf Judenchristen. Und sie erzählen dort, was Gott alles getan hat. Weil für die Judenchristen in den anderen Gemeinden ist es erstmal völlig neu. Und sie erzählen von den großen Taten Gottes. Und da bin ich etwas erstaunt. Denn ich hätte jetzt eher erwartet, naja, nach so einem Streit und so einer wichtigen Erkenntnisfrage, da schickt man von jeder Partei welche los, die dann gemeinsam jeder ihre Position darstellen. Und wenn die dann losziehen und durch viele Gemeinden kommen, dann verbreitet sich diese Diskussion und dieser Streit auch durch viele Gemeinden. Und dann könnt ihr hier stehen und es entstand eine Spaltung der frühen Christenheit in der Streitfrage. Das ist aber nicht so, sondern hier wird uns berichtet und machten allen Geschwistern große Freude. Also ich habe das oft erlebt, dass wir uns eins waren, diskutiert haben oder sogar gar nicht mehr diskutiert haben, aber die Diskussion draußen weitergeht. In der Welt von Leuten, die mit Gemeinde gar nichts zu tun hatten und in anderen Gemeinden diskutiert wurde, was bei uns diskutiert wird oder worüber man uneins ist. Es gibt immer wieder diese Schwachheit bei uns, dass wir es hinaustragen, unseren Zwiespalt, statt ihn hier zu bewältigen und andere mit reinziehen. Das passiert hier nicht. Hier passiert was ganz anderes. Hier passiert Lob und Preis Gottes im Fokus vor den Augen der Jünger, die da nach Jerusalem unterwegs sind, mit einer klaren Aufgabe, steht immer noch zu erzählen, was Gott getan hat. Was steht da für eine Haltung wohl hinter? In Jerusalem werden sie offen von der Gemeinde empfangen. Und jetzt lese ich weiter den Text. Als sie aber nach Jerusalem gekommen waren, wurden sie von der Gemeinde und den Aposteln und Ältesten aufgenommen und sie verkündeten alles, was Gott mit ihnen getan hatte. Einige aber von denen aus der Sekte der Pharisäer, die gläubig waren, traten auf und sagten, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Die Apostel aber und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheit zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen. Also, in Jerusalem auch mal zuerst Gottes Taten. Was hat Gott getan? Halleluja. Und dann, es wird gar nicht erzählt, dass sie ihren Streit dort erzählt haben. Es wird gleich erzählt, da stehen auch in Jerusalem, nämlich aus der Sekte der Pharisäer, also Schriftgelehrte, auf und sagen, hey, man muss sie beschneiden und, was ich sehr konsequent finde, man muss sie auch anhalten, das ganze Gesetz des Mose zu halten. Und man fängt an mit, man muss ihnen gebieten. Und da schluck ich ja schon. Muss man gebieten? Das riecht so nach dem Ruf eines Führers, eines Schiedsrichters, zum Zweck der Vermeidung, dass wir selber verantworten, was wir glauben. Das riecht so nach, man muss sie zur Erkenntnis zwingen. Wäre es, wenn es denn so wäre, dass da jemand die Autorität hätte zu gebieten, nicht trotzdem richtiger zu sagen, man muss ihnen mitteilen, was letztlich bei uns den Ausschlag gegeben hat, zu welcher Erkenntnis wir gekommen sind, damit sie das nachvollziehen können. Man muss für sie beten, dass sie zur Erkenntnis kommen. Man muss ihnen mitteilen, dass, wenn es denn so ist, wir uns darüber einig geworden sind und abwarten und ihnen auch die Zeit und Gelegenheit geben, eine Erkenntnis zu gewinnen. Man muss ihnen gebieten. Es ist, glaube ich, auch einmal eine große Versuchung, wenn wir nicht mehr weiter wissen und jemanden nicht auf unseren Pfad der Erkenntnis kriegen. Wir möchten es gern zwingen. Die Apostel und Ältesten aber versammelten sich, um die Angelegenheit zu besehen. Schon das sagt was Offenes aus. Erstmal besehen, nicht gleich, die hatten schon eine Antwort. Nein, sie versammeln sich, um zu besehen, um zuzuhören, um das Ganze abzumessen, was da ist. Und als aber viel Wortwechsel entstanden war, wieder dieser Satz, wie oben schon in der Gemeinde in Antiochien, steht Petrus auf. Ihr wisst, dass Gott mich auserwählt hat, sagt er, und jetzt lese ich weiter. Ihr wisst, dass Gott mich vor langer Zeit unter euch auserwählt hat, dass die Nationen durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und glauben sollten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Nun denn, was versucht ihr Gott, ein Joch auf den Hals der Jünger zu legen, das weder unsere Väter noch wir zu tragen vermochten? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden, wie auch jene. Und die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Petrus bezieht sich, ist sich seiner persönlichen Sendung bewusst und erinnert die Geschwister daran. Er bezieht sich, denke ich, auf die Vision, als es zur Bekehrung des Hauptmann Cornelius kommt, als Petrus auf dem Dach eines Hauses stehend, ruhend träumt, dass da ein Tuch vom Himmel herabkommt. Ich denke, die meisten von euch kennen diese Geschichte. Und er aufgefordert wird, Unreines zu essen, wodurch Gott ihm klar macht, auch für die Heiden ist das Heil gekommen. Sie sollen auch Gemeinschaft mit den Heiden haben. Und er geht dann in das Haus dieses für ihn als Judenchrist unreinen Hauptmann Cornelius. Und es kommt zur Bekehrung des Hauses. Und dadurch weiß ich Petrus berufen als Verkündiger für die Heiden, für die Nationen. Das ist in den Texten gleichzudeuten, gleichzuwerten. Und Petrus betont noch einmal, was Gott getan hat. Gott hat den unbeschnittenen Heiden genauso wie den Juden den Glauben und den Heiligen Geist und die Vergebung geschenkt. Der machte keinen Unterschied zwischen ihnen und uns. Das ist unbestritten. Petrus stellt nochmal in die Mitte der Diskussion das, was alle wissen, was alle sehen können, worüber allgemeine Übereinstimmung herrscht. Vielleicht vergewissert er sich auch nochmal, dass das allen klar ist. Und dann interpretiert er das Ansinnen der Judenchristen, die da sagen, die müssen auch die Gesetze halten, und sagt, ihr versucht Gott, ihr versündigt euch, ihr wollt Gott verführen oder nötigen, den Geschwistern ein Joch, eine Last auf die Schulter zu packen, die wir selber nie tragen konnten. Ich finde das harte Worte. Ging es nicht vielleicht wirklich nur um Wahrheitserkenntnis, um wir wollen es richtig machen? Er sagt, warum versündigt ihr euch? Und damit ja auch an den Geschwistern. Mir fiel dabei ein, dass wir auch manchmal dazu neigen, von Geschwistern Dinge zu erwarten, ja zu fordern, die wir selber gar nicht bringen können. Aber auch das Gegenteil ist gelegentlich der Fall, dass wir, weil uns Forderungen Gottes als unbequem und unpassend erscheinen, die selber nicht mitkönnen oder wollen, dann auch lieber etwas zurückhaltender lehren, etwas liberaler sind, damit wir uns selber nicht so viel zumuten. Ich denke, beides sind Versuchungen, denen wir auch immer wieder mal erliegen und auf die wir auch passen müssen. Nun argumentiert Petrus mit der Gnade des Herrn Jesus. Vielmehr glauben wir durch die Gnade des Herrn Jesus in derselben Weise gerettet zu werden wie auch jene. Petrus betont, dass sie nicht, weil sie das Gesetz hatten und hielten, gerettet sind, sondern obwohl sie es nicht erhielten, nämlich aus Gnade. Petrus liegt daran, Jesus Christus, den Heiland der Welt, den Retter einer verlorenen Welt und auch eines verlorenen Israels zu verkünden, dem es nicht um irgendwelchen Kult und irgendwelche Frömmigkeitsformen geht, sondern immer um Menschen und ihre Rettung. Gnade ist Jesu Anliegen. Und Gnade ist etwas anderes als Verdienst. Auf dieselbe Weise, sagt er. Was ist dieselbe Weise? Dieselbe Weise, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Welche Gebote müssen wir halten? Zunächst, wir müssen glauben. Nichts mehr und nichts weniger. Glauben. Aus Glauben seid ihr gerettet. Weil das, was zu unserer Rettung nötig ist, zunächst Jesus allein getan hat. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas zu, geht es weiter. Und die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Da fällt jetzt richtig auf, die ganze Menge aber schwieg. Eben hatten wir zweimal gehört, es gab viel Wortwechsel. Jetzt scheint die Diskussion in eine neue Phase eingetreten. Die Menge aber schwieg und hörte. Und sie hörten, was hörten sie? Etwas, was wir in den Evangelien immer wieder auch hören, Zeichen und Wunder. Immer wieder wird berichtet, Jesus tat viele Zeichen und Wunder. Und genau das, was Jesus im Volk Israel tat, das tut er auch jetzt unter den Heiden. Jetzt wird das erkennbar. Aha, das Gleiche passiert in der Welt. Jesus tut viele Zeichen und Wunder. Barnabas und Paulus unterstreichen das, was Petrus gesagt hat und illustrieren es, weil Gott es illustriert hat. Die Menge aber schwieg und hörte. Ich frage an uns, können wir schweigen und zuhören? Nicht nur schweigen und in uns einschimpfen. Nicht nur schweigen und dicht machen, schweigen und darauf warten, dass der andere etwas Falsches sagt, tut, macht, sondern schweigen und hören als Offenheit dem anderen gegenüber, als Offenheit für Wahrheit, für Gottes Wort, für Erkenntnis. Und die andere Frage, die sich beim Lesen des Textes mir sofort wieder stellt, wie oft erzählen wir uns gegenseitig, was Gott an uns getan hat, was wir erlebt haben mit Gott? Ist das ständig auf unseren Lippen? Ist es präsent? Ist das, wenn wir zusammenkommen, das Thema? Was habe ich mit Gott erlebt, gestern, heute, in der vergangenen Woche? Als sie aber schwiegen, antwortete Jakobus, geht es weiter, und sprach, ihr Brüder, hört mich. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein. Wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die nun ein Name ausgerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Was von jeher bekannt ist, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht und von Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Sie schweigen und Jakobus antwortet, ihr Brüder, hört mich. Und Jakobus verbindet das, was er von Simon gehört hat, was Paulus und Barnabas unterstrichen haben, mit der Heiligen Schrift. Er zückt den Propheten Amos und zitiert ihn, wie er und viele andere vorausgesagt haben, durch den Heiligen Geist die Erkenntnis gewonnen hatten, es bleibt nicht beim Volk Israel, es wird ein Volk Gottes aus den Nationen geben. Jakobus führt all das Gesagte vor das Wort Gottes und prüft es daran und sagt, jawohl, das steht nicht im Widerspruch. Im Gegenteil, wenn wir es denn jetzt so lesen, hören, dann unterstreicht es genau das. Und ich habe so dieses Empfinden, das ist eine Art und Weise, wie der Heilige Geist immer wieder eingreift und wirkt. Wir sprechen miteinander, wir hören Dinge, wir erleben Dinge und peng, steht uns plötzlich Gottes Wort vor Augen und wir verstehen etwas, was wir vielleicht vorher gar nicht verstanden hatten. Da wird uns auf einmal bewusst, ah, so hat Gott das gemeint. Es ist, glaube ich, eine der wichtigen, eine der für mich zumindest wichtigen und immer wieder erlebten Eingriffe des Heiligen Geistes in mein persönliches Leben, und ich weiß das auch von anderen. Und da kann man dann also, obwohl er hier in dem Text erstmal gar nicht erwähnt wird, den Heiligen Geist durchaus bemerken. Mir gefällt auch, dass Jakobus, wie auch schon Petrus vorher, seine Rede nicht einfach beginnt mit hört mich mal an, sondern ihr Brüder, hört mich. Ihr Brüder dürfte hier heißen, ihr Geschwister. Und er verbindet. Er sagt nicht, ihr alle, die ihr vielleicht noch meine Brüder seid, oder ihr meine Brüder und die anderen, die anderer Meinung sind. Nein, ihr Brüder. Wir sind Brüder in Christus. Ihr Brüder. Und er bindet sich mit ein. Ihr Brüder, hört mich. Da klingt Achtung für mich mit heraus. Und er sagt, deshalb urteile ich, man solle die, welche sich von den Nationen zu Gott bekehren, nicht beunruhigen. Er ist sich seiner Sache sicher, deshalb urteile ich. Punkt. Nämlich, wir wollen sie nicht beunruhigen. Beunruhigen? Wieso beunruhigen? Sorgen machen? Ihnen die Sorge machen, nicht gerettet zu sein? Vergeblich gehofft zu haben, alles falsch gemacht zu haben, ihnen die Freude an ihrer Rettung nehmen, an ihrer Bekehrung. Wir wollen sie nicht beunruhigen. Und das klingt für mich, da ist sofort Paulus wieder präsent, Römer 8. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, noch Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nein, wir wollen sie nicht beunruhigen, sondern ihnen schreiben, dass sie sich enthalten von den Verunreinigungen der Götzen, von der Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, der an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Ein sehr kleiner Pflichtkatalog. Wir wollen ihnen schreiben, dass sie sich enthalten. Und dann vier Kleinigkeiten, sage ich mal. Vier kleine Dinge. Das mit den Götzen, für mich sofort klar. Natürlich Unzucht, eigentlich auch klar. Ethisch ganz klar. Blut und Ersticktes, für mich mehr kultisch verstanden. Da verstehe ich nicht unbedingt den ethischen, den anstößigen oder den, was Gottes Ordnung betrifft, den Zusammenhang. Und ist das alles? Hätten Sie nicht wenigstens schreiben sollen, aber haltet die Bergpredigt und die 10 Gebote? Nein, diese vier kleinen Dinge werden erwähnt. Weil es geht ja hier nun nicht darum, um die Heiligung und was alles richtig und uns nötig ist, um heile zu werden und damit es gut wird mit uns und mit unserer Gemeinde und in dieser Welt, sondern es geht nur um die Rettung an sich. Und hier in diesem Zusammenhang muss klar bleiben und darf nicht verdunkelt werden, dass Rettung allein durch Gnade geschieht und nicht verdient wird. Und dann diese vier Dinge. Wie stellt sich diese kleine Zusammenstellung auf? Ich habe ein paar Kommentare dazu gelesen und der eine meint, das ist die alte göttliche Ordnung, die vor Mose war, die auch Noah schon kennt, die auch dem Noah ist schon verboten, Blut und Ersticktes, also Fleisch, in dem noch Blut ist, zu genießen. Die alte Urordnung des Menschen. Der andere Kommentar meint, hängt mit dem Begründungssatz, denn in jeder Stadt hat Mose solche, die ihn lesen, zusammen. Wenn die Heidenchristen sich Blut genießen würden, dann wären sie für die Juden vor Ort Menschen, mit denen sie keinen Kontakt haben dürfen. Und das soll nicht sein. Sie wollen, dass da nicht diese Dinge zwischen den Juden und den Judenchristen und den Heidenchristen stehen, einfach als Vermeidung des Anstoßes. Eine andere Begründung habe ich nicht gefunden. Ich lasse das auch soweit offen. Wenn ich den Text zusammenfasse, es gibt einen erheblichen Erkenntniszwiespalt. Die Gemeinde hat diskutiert, argumentiert und dann zugehört. Petrus hat aus der Verantwortung seiner allgemein bekannten persönlichen Berufung sein Urteil abgegeben, und zwar indem er zur Mitte des Evangeliums geführt hat, zum Heil, zum Heilshandeln Gottes und zur geschenkten Gnade. Und Jakobus hat sein Urteil abgegeben, indem er die Erfahrungen und Erkenntnisse Petrus, Paulus und Barnabas an der Heiligen Schrift geprüft hat und die Gemeinde ist einmütig geworden und wie es dann später im Text heißt, sie schreiben den Antiochiern einen liebevollen Brief, in dem sie ihnen genau das so mitteilen. Und da heißt es, wir teilen euch mit, was dem Heiligen Geist und uns gut erschienen. Der Heilige Geist hat mitgemischt. Mein Fazit. Mir scheint besonders bemerkenswert, dass die Entscheidung, die gefunden wird, eben diese Gnade Gottes im Zentrum, im Blick hat, nicht verdunkelt, sondern erhellt und betont. Was der Mensch zu seiner Errettung zu tun hat, ist zu glauben, an Jesus Christus der, ich muss es einfach aussprechen, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Der erstmal nicht als Richter in die Welt kommt, sondern als Verurteilter aus dieser Welt geht. Für mich. Ich meine deutlich, bei Paulus und bei Simon und bei Jakobus herauszuhören, dass es ihnen in der Sache nie um sie selber geht. Neben der Begeisterung an und einer tiefen Liebe zu Gott ist es die Liebe zu den Menschen und zu den Geschwistern. Eine große Retterliebe. Wenn wir in unseren Erkenntnisdiskussionen, die es immer wieder geben wird und manchmal auch geben muss, von diesen Motiven getrieben werden und unsere Fragen immer zur Mitte des Evangeliums bringen und nicht in irgendwelche Sackgassen, wenn wir Gottes Wort in unserem Kopf und Herz haben, damit der Heilige Geist dadurch auch immer wieder zu uns reden kann, dann mache ich mir keine Sorgen um uns. Ich denke, wir sind nicht genug, nicht gut genug, was den liebevollen und achtungsvollen Umgang miteinander angeht. Auch wenn wir schon schlechter waren. Aber Meisterschaft im gemeinsamen Gespräch und im gemeinsamen Ringen um Erkenntnis und guten geistlichen Erfolg braucht Übung und ist Arbeit. Wir üben oft nicht miteinander, manchmal aus Vorsicht und manchmal aus Angst und manchmal aus Trägheit. Ich wünsche uns mehr Vertrauen und Bereitschaft zur Anstrengung liebevoller Gespräche. Ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde ein geschützter Raum sind, in dem nicht die Eitelkeiten und Eifersüchteleien, sondern die gegenseitige Achtung und das gegenseitige Vertrauen regieren, und dass wir von der Liebe zu Gott und zueinander getrieben sind. Wir sind das schon, aber noch lange nicht genug. Wir werden das, so glaube ich, auch nicht nur dadurch, dass wir es gerne möchten, sondern dass wir in Jesus Christus eingepflanzt, eingewurzelt bleiben, dass wir ihn darum bitten, uns umzugestalten. Wir werden besser durch die Güte und Gnade Gottes. Amen.